Ich werde jetzt ein bisschen in die trockenere Materie eindringen, verglichen mit den sehr animierten und für einen hypochondrischen Babyboomer teilweise beängstigenden Vorträgen. Nun, vielleicht kann ich Ihnen aber trotzdem ein bisschen neue Aspekte der Gewichts- und Stoffwechselkontrolle beim alten oder älteren Menschen zeigen. Und das ist einmal, wenn wir über die Adipositas reden und dann den Stoffwechsel, verstehe ich natürlich die für uns relevanteste Stoffwechselerkrankung, den Diabetes. So sehen wir hier aus dem österreichischen Ernährungsbericht 2012 für die Prävalenz der Adipositas. Und ich finde das deshalb gut. Es ist zwar ein kleines Sample, aber diese Herren und Damen wurden wirklich gemessen. Und Sie sehen hier, dass wir doch eine Gesamtprävalenz von Übergewicht haben, von 28%. Und Sie sehen, dass die Männer beim Übergewicht voran sind. Wenn wir aber zur Adipositas gehen, das heißt dem Body Mass Index über 30, dann sehen Sie, hier ist das Verhältnis etwas anders. Wir haben in Österreich 12%. Das ist natürlich in Österreich verschieden, auch regional. Aber Sie sehen, hier sind die Frauen etwas weiter vorne. Nun, Adipositas hat Folgen und das zeigen wir immer wieder sehr gern. Lebensstilfolgen, das heißt einerseits Übergewicht, andererseits Adipositas und das, was noch sehr häufig zusammen auftritt, ist natürlich der Nikotinabusus. Und Sie sehen, dass gerade Adipositas und Nikotinabusus die Lebenserwartung eines 40-Jährigen durchaus verkürzen. Also ich meine, das ist sicherlich etwas, was alarmierend ist. Und das zeigen wir ebenfalls schon seit vielen, vielen Jahren. Wir sehen diese leichte U-shaped Curve. Sie sehen also hier, dass wir hier, wenn wir das anschauen, eigentlich im Normgewichtsbereich, das heißt zwischen 20 und 25 BMI, die geringste Mortalität haben. Wir sehen hier diesen U-shaped oder J-shaped, dass wir hier bei etwas schlankeren, möglicherweise mehr Raucher haben, Krebspatienten. Und dann sehen wir eigentlich ab BMI 30 einen linearen Anstieg der Mortalität. Und hier sprechen wir auch von Adipositas ist gleich Erkrankung. Das heißt, der Schluss wäre zu sagen, bleiben wir mit dem Body Mass Index unter 25, da sind wir am besten dran. Nun, es gibt allerdings in den letzten Jahren doch immer wieder Berichte, auch Meta-Analysen, die uns etwas anderes zeigen. Wenn wir hier nämlich den härtesten Endpunkt zeigen, nämlich den Tod, so sehen Sie hier, dass der ideale Bereich hier eigentlich liegt, wenn Sie sich das genau anschauen, nämlich bei Patienten, die eine koronare Herzkrankheit haben, dass sogar die, die leicht übergewichtig sind, oder übergewichtig mit dem Baby zwischen 27 und 30 etwas besser dran sind als die Patienten, die normal oder untergewichtig sind. Nun ist eine interessante Beobachtung und das wurde Obesity Paradox genannt, weil wir haben einerseits die großen Studien, die zeigen, je übergewichtiger, desto eher sterben wir. Hier sehen wir aber, es gibt durchaus Erkrankungen, wo wir durch das Übergewicht oder sogar die Adipositas profitieren dürften. Das sind kardiovaskuläre Erkrankungen und hier ganz besonders die Herzinsuffizienz, wobei wir auch wissen, dass Herzinsuffizienz zur Kachexie führt und die Kachexie oder der Gewichtsverlust bei Herzinsuffizienz ein schlechtes Zeichen ist. Aber wir haben auch nicht kardiovaskuläre Erkrankungen, hier vor allem natürlich Krebs. Heute Onkologen sagen einem Patienten, ja, nicht Gewicht verlieren, während wir wissen, dass Übergewicht und Adipositas das Krebsrisiko erhöht. Wir kennen das bei COPD, auch hier ist Adipositas prognostisch viel, viel besser. Diabetes, hier müssen wir das sehr differenziert sehen, bei Älteren, auf das werde ich auch eingehen natürlich, und natürlich bei konsumierenden Erkrankungen wie HIV und AIDS. Nun, ist dieses Obesity-Paradox einfach so hinzunehmen? Und wir müssen ja ganz ehrlich sein, das sind ja immer nur, wenn wir die vorigen Studien angeschaut haben, Momentaufnahmen. Und soll ich jetzt jedem sagen, der normalgewichtig ist, er muss zunehmen, wenn er älter wird, damit er nachher in eine bessere Risikokategorie kommt? Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr wichtige Studie. Die hat nämlich angeschaut, einerseits die Mortalität, aber auch andere funktionelle Einschränkungen oder Erkrankungen bei verschiedenen Gruppen. Eine Gruppe hier, das ist die solide Gruppe hier, das sind die, die immer normalgewichtig waren, die nie übergewichtig waren. Die zweite, und Sie sehen hier die Mortalität, das heißt das 12-Jahres-Überleben, und Sie sehen, die machen sich eigentlich hier ganz gut, sind relativ weit oben. Eigentlich muss man sagen, das sind jetzt ältere Leute, ja, wo man dann 12 Jahre prospektiv das angeschaut hat, dass die, die da im Alter zugenommen haben, zumindest nicht schlechter, tendenziell statistisch gesehen gleich gut abschneiden. Was sind diese Leute? Und das sind die, und das ist die Message eigentlich, das sind die, die immer übergewichtig waren. Das heißt, die immer übergewichtig waren, haben ein höheres Risiko als jemand, der im Alter übergewichtig wird. Ganz schlecht allerdings schneiden die ab, die im Alter Gewicht verlieren. Also man muss das ja sehr differenziert sehen. Und dazu kommt noch, dass wenn man sich jetzt anschaut, diese Gruppen vergleicht mit denen, die immer Normalgewicht haben, so ist klar, dass Gewichtsverlust einerseits die Behinderung fördert, aber auch natürlich später auch die Gebrechlichkeit. Und ein konstantes Übergewicht, und das ist auch wichtig, das dürfen wir auch schon sagen, haben wir doch vermehrt eine gewisse Form der Behinderung im Alltag. Wichtig auch hier, was ich nicht gezeigt habe aufgrund der Kürze der Zeit, ist, diejenigen, die immer normalgewichtig waren, haben natürlich die geringsten Komorbiditäten. Man muss aber auch sagen, dass wenn man das ansieht, kann man sagen, beim älteren Patienten oder beim älteren Individuum haben wir kein Obesity-Paradox, wenn wir die Geschichte seiner Körpergewichtsentwicklung hier mit einbeziehen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, Obesity-Paradox beim Alter sehr differenziert zu betrachten. Nun, hier sehen Sie ebenfalls eine sehr interessante Untersuchung beim Obesity-Paradox. Sie sehen jetzt hier die Mortalität bei Patienten in einer ganz großen Kohorte. Auch hier scheint es so, dass wir hier durchaus im Übergewichtsbereich einen Vorteil haben. Und wenn wir jetzt, und das schließt eigentlich an die Vorträge hier, wenn wir jetzt die körperliche Fitness ansehen, so sehen Sie das in jeder Kategorie, sowohl bei den Normalgewichtigen als auch bei den Übergewichtigen und bei den Adipösen, jene deutlich länger gelebt haben, die fitter waren. Sie sehen also hier in den weißen Balken die Unfitten und Sie sehen also hier, egal wenn sie fit sind, scheint es für ihr Überleben uninteressant zu sein, ob sie normalgewichtig, übergewichtig oder adipös sind. Also besser fit als fett, aber natürlich, wenn man schon fett ist, dann ist fit und fett sicherlich auch eine wichtige, wenn man sich's aussuchen kann, Alternative. Nun, zum zweiten Thema, die Stoffwechselerkrankungen, und das ist aus der berühmten UKPDS-Studie, das ist unsere wichtigste Studie beim Typ 2, und da sieht man hier einfach die Risikofaktoren, was ist ein Risikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen bei Diabetes, und viele können wir modifizieren, eins können wir nicht modifizieren, und Sie sehen ganz klar, Alter ist eigentlich, muss man fast sagen, ein sehr, sehr starker Risikofaktor. Das heißt, wenn ich Diabetiker bin und altere, habe ich natürlich ein höheres Risiko. Nun, das ist die Mortalitätsrate in Österreich, das zeige ich, weil es mir heute untergekommen ist. Ganz am Ende habe ich das noch gesehen, musste es einbauen, das ist hochinteressant, vor allem aus sozialmedizinischer Sicht muss man sagen, wir haben hier die verschiedenen Mortalitätsraten, das heißt, wer stirbt wegen eines Diabetes aus der Statistik Austria, und was Sie hier sehen ist, wir haben das, was uns die Sozialmediziner schon sehr, sehr lange erzählt, wir haben leider in Österreich ein deutliches Ost-West-Gefälle, das heißt die dunklen Areale, die dunklen Bezirke zeigen eine hohe Mortalität unter Diabetikern. Das heißt, wir haben möglicherweise nicht nur mehr Diabetiker in diesem Bereich, sondern auch schlechter versorgte oder schlechter eingestellte Diabetiker. Nun, macht Diabetes etwas, wenn man im Alter bekommt? Und das ist auch eine interessante Studie mit sehr großen Fallzahlen, 33.000 in jeder Gruppe fast. Wir haben eine Diabetesgruppe, wir haben zwei Kontrollgruppen. Die Kontrollgruppen unterscheiden sich aber nicht, das sind nur nicht-diabetische Kontrollgruppen. Und wir sehen, dass wenn wir uns hier die Überlebensrate anschauen, dass natürlich auch Patienten, die im Alter Diabetes entwickeln, durchaus eine schlechtere Prognose haben als solche, die es nicht. Weil früher gab es immer die Ansage, Diabetes ab 60, das macht überhaupt nichts. Das ist natürlich eine große Querschnittsuntersuchung und sagt gar nichts über das individuelle Risiko, denn wir wissen, dass ein Diabetiker heute gut eingestellt eine normale Lebenserwartung und Qualität haben kann. Also wie gesagt, in einem 10 Jahre Follow-up ist es so, dass Diabetiker, auch wenn man spät entwickelt, ein höheres Risiko haben. Nun, was haben wir heute für die Diabetesbehandlung? Wenn wir jetzt ins Praktische kommen, Sie sehen, wir haben die Glucosidasehemmer, ich kann hier gar nicht eingehen, die Resorption der Kohlenhydrate im Darm verzögern. Wir haben Metformin, das reduziert die Zuckerproduktion aus der Leber, erhöht die periphere Glucoseaufnahme. Wir haben die alten Sulfonin-Harnstoffe, die die Insulinsekretion noch erhöhen. Wir haben die Glitazone, jetzt das Bioglitazon, welches Insulinresistenz verbessert. Wir haben die ganz neue Gruppe der DPP-4-Inhibitoren und GLB-1-Analoga, die ebenfalls Insulinsekretion erhöhen, ohne Hypos zu machen. Ich komme am Schluss noch auf einen dazu. Und ganz neu, wir haben Medikamente, die Glukose-Reabsorption im Tubulus vermindern und man sich sozusagen der Glukose über den Harn entledigt, muss man sagen. Ein an sich ganz simpler Zugang, allerdings doch mit einer ganz guten Effektivität. Nun, das sind die Leitlinien der Österreichischen Diabetesgesellschaft. Sie können es nicht lesen, Sie können es aber abrufen von der Homepage. Ich will Ihnen nur zeigen, wie komplex die Therapie des Diabetes geworden ist, der Typ-2-Diabetes. Sie sehen, wir haben hier Algorithmen. Je schlechter jemand primär eingestellt ist, oder je schlechter er sich präsentiert, desto eher werden wir eine duale Therapie eingehen. Und wir werden auch aus den Leitlinien hier Medikamente wählen. Als erstes Metformin und dann schließlich je nach pathophysiologischem Erscheinungsbild der Erkrankung des Patienten verschiedene Substanzen. Was wichtig ist hier, ist, dass wir heute besonders Wert legen natürlich auf zusätzliche Effekte, das heißt nicht nur die blutzuckersenkenden Effekte, sondern auch Effekte vielleicht auf den Blutdruck, auf die Lipide, aber natürlich ganz wichtig auf die Sicherheit. Und ein ganz wichtiger Parameter heute für die Wahl des Antidiabetikums ist die Hypoglykämie. Und wir verlangen heute von neu zugelassenen oralen Antidiabetikern, dass sie keine Hypoglykämien mehr machen und wir haben eine Reihe von Substanzen. Nun, die Leitlinie des österreichischen der Diabetesgesellschaft ist, und das sehen Sie von 2012, und da waren diese neuen Medikamente, die Harnglukoseausscheidung erhöhen, gar nicht dabei, äußerst komplex. Was wir nicht machen, ist, wir wollen die Kolleginnen und Kollegen nicht festbinden. Wir wollen auch nicht jedes Jahr neue Leitlinien schreiben, weil sich ständig was verändert. Das heißt, Sie sehen Metformin als Basistherapie auch beim alten Patienten. Egal, Hauptsache seine Nierenfunktion ist intakt, dann haben wir kein Alterslimit. Und Sie sehen, womit wir das alles hier, mit welchen Medikamenten wir das in der zweiten Reihe sozusagen der dualen Kombination verwenden können. Dann kommen Sie noch zur Triple-Therapie hier unten. Sie sehen also, die Diabetologie wird immer unübersichtlicher, verlangt ein immer höheres Fachwissen der Kolleginnen und Kollegen und man kann sich vorstellen, dass auch unter den Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmedizinern hier natürlich auch eine gewisse Spezialisierung stattfinden wird müssen. Ich zeige Ihnen diesen DPP-4-Inhibitor als Beispiel eines neuen Medikamentes, das einerseits die Insulinsekretion erhöht, andererseits die Glukagonsekretion vermindert, die Leber produziert weniger Glukose, aber, das ist wichtig, diese Medikamente, die Glucagon-like Peptide 1 erhöhen, verlieren ihre Wirkung, das heißt GLP-1 verliert die Wirkung, sobald der Zucker in den normalen Bereich zurückkehrt. Und das war eine der ersten Studien mit diesen Substanzen, das ist Vildagliptin, definitiv bei älteren Patienten. Und Sie sehen hier links die Monotherapie und rechts das, was man meistens macht. Man kombiniert es mit Metformin. Und Sie sehen links die mit einem HbA1c von unter 8 und rechts hier jeweils die mit einem HbA1c von über 8. Und wir sehen auch hier verschiedene Altersgruppen. Und hier über 75 und unter 75. Und was Sie hier schön sehen können, ist, dass diese Medikamente auch bei Älteren wirken, die vielleicht sogar eine längere Diabetesdauer haben. Also sie wirken gut, egal ob man es in Monotherapie gibt oder ob man es in Kombinationstherapie gibt. Aber das ist nicht das, warum ich es zeige, denn warum ich es zeige, ist das Gleiche können Sie mit einem Sulfonylharnstoff auch machen. Aber was der Sulfonylharnstoff macht, sind Hypoglykämien und diese Medikamente nicht. Und ich kann jetzt auch nicht weiter darauf eingehen, aber Sie können sich vorstellen, Hypoglykämien beim alten oder älteren Menschen können besonders fatal sein. Sie führen zu einer kognitiven Beeinträchtigung, wenn sie öfter auftreten. Und denken Sie daran, sie führen natürlich zu einer erhöhten Sturzgefahr mit entsprechender Frakturgefahr. Und was auch wichtig ist, dass wir wissen aus einer Reihe von Studien hier, aus der Advanced-Studie, dass eine vorangegangene schwere Hypoglykämie bei diesem Patientenkollektiv assoziiert ist mit einem kardiovaskulären Ereignis später. Weil wir auch wissen, dass Hypoglykämien die QT-Zeit verlängern, dass sie Arrhythmien auslösen und dass sie zum plötzlichen Herztod führen können. Also das ist etwas, was wir vor allem beim alten Menschen verhindern wollen. Und das zeigt auch hier, wo wir heute stehen. Sie haben rechts die less stringent und links die more stringent Einstellung, das heißt die scharfe und die weniger scharfe Einstellung. Und Sie müssen damit rechnen, dass Sie natürlich, wann immer Sie den Patienten gut einstellen wollen, haben Sie natürlich verschiedene Parameter zu bedenken. Sie müssen bedenken, wie lang ist die Lebenserwartung, wie lange hat der Patient die Erkrankung. Sie müssen bedenken, gibt es Komorbiditäten, ist die Erkrankungsdauer kurz, wie ist der Patient bereit mitzumachen. Und wenn das hier alles der Fall ist, eine kurze Krankheitsdauer, wenn der Patient relativ fit ist, wenig Komorbiditäten, wo Hypoglykämien schädigen können oder besonders schädigen können, dann werden Sie ihn scharf einstellen. Das heißt nahezu normoglykämisch. Und wenn Sie Patienten haben, die älter sind, Patienten, die polymorbid sind, die eine geringe Lebenserwartung haben, dann werden Sie natürlich die Einstellung nicht so scharf machen. Und interessant ist auch, und das ist sehr für uns sehr, würde ich sagen, ernüchternd gewesen, dass wir immer sagen, wir müssen die Patienten besonders gut einstellen. Wenn wir aber Insulin verwenden oder Sulfonylharnstoffe, die ja Hypoglykämien machen können, dann sehen wir aus dieser großen Registerarbeit, dass wir mit der Mortalität gar nicht so gut liegen, wenn wir die Patienten besonders scharf einstellen. Das sehen wir, da haben wir sogar eine gesteigerte Mortalität. Das heißt, der hat ein niedriges HbA1c, vielleicht 6,3, 6,4, stirbt wahrscheinlich früher als einer mit 7,8. Warum? Weil dieser Patient hier vermutlich mehr Hypoglykämien hat. Das heißt, das kann man nicht generalisieren, also auf das Individuum runterbrechen, aber das sind doch Daten, die uns zu denken geben sollen. Das heißt, was sagt jetzt die österreichische Diabetesgesellschaft? Unter 6,5% lange Lebenserwartung, keine Neigung zu schweren Hypoglykämien oder überhaupt Einsatz von Medikamenten, die keine Hypoglykämien machen, nicht signifikante kardiovaskuläre Vorerkrankungen. Unter 7, das ist sozusagen das globale Ziel. Hier haben wir die Patienten, die schon auch kardiovaskuläre Vorerkrankungen haben. Wir wissen, dass Hypoglykämien bei bestehender koronarer Herzkrankheit gefährlich sind. Unter 7,5% werden wir bei den Patienten gehen, die eine Lebenserwartung von 12 bis 15 Jahren haben. Und unter 8% möchten wir schon auch beim geriatrischen Syndrom gehen. Warum? Weil wir wissen, wenn Sie mit dem HbA1c über 8% gehen, hat der Patient eine signifikante Glukosurie, er exsikiert, er verliert Kalorien und er wird sarkopenisch. Also das sind sicherlich Sachen, aber natürlich, wenn wir einen Patienten mit dem geriatrischen Syndrom haben, müssen Sie sehr individuell die Situation sehen, Sie müssen auch die Versorgungssituation sehen. Wenn zum Beispiel jemand nur einmal am Tag ihn versorgen kann, dann muss man sich natürlich auf zum Beispiel langwirksame Insuline zurückziehen, die sicherlich nicht diese gute Einstellung haben. Und ganz wichtig ist auch, dass wir Zielwerte haben. Und die Zielwerte sind, dass wir sagen, ist, und es geht vor allem eines, bei jedem, beim Glukoseziel, es geht um das kalendarische Alter. Ja, ein kalendarisch älterer, aber nicht geriatrischer Patient, das heißt Go-Go, das heißt wir machen eigentlich das, was wir bei nicht geriatrischen Patienten machen. Bei Hilfsbedürftigen machen wir es langsam, ja, die eine leichte Behinderung haben, bei jenen, die hilflos sind sozusagen, schwerste funktionelle Einschränkungen haben, da werden wir uns doch weitestgehend zurückziehen. Blutdruck gilt an sich bei den Leuten und Diabetikern unter 80 Jahren, das, was wir jetzt für Blut als Blutdruckkriterien haben für alle, nämlich unter 140, 80 oder 90. Wir sind also hier mit den Blutdruckgrenzwerten ein bisschen hinaufgegangen bei den Diabetikern, weil wir auch Studien gehabt haben, die zeigen, wenn wir sie zu scharf einstellen, erhöhen wir das Risiko für verschiedene Nebenwirkungen, aber verbessern nicht die Mortalität. Und bei den Lipiden muss man sagen, da gilt für die Diabetiker, egal ob geriatrisch oder nicht geriatrisch, ein LDL von unter 70. Das können wir mit hochpotenten Statinen. Und die Amerikaner haben vor einer Woche Leitlinien für Lipide herausgegeben, die überhaupt keine Zielwerte mehr angeben. Die sagen, wir geben dem Patienten ein gewisses Risiko und dann geben wir ihm ein mittelpotentes oder ein potentes Statin. Und das ist hochinteressant. Also Diabetiker, die zum Beispiel eine koronare Herzkrankheit haben, die sind automatisch im Hochrisiko. Da denkt man gar nicht nach, wo ist das LDL, wo gehört es hin, so machen es die Amerikaner, sondern die geben sofort ein hochpotentes Statin, das heißt 80 Milligramm Atorvastatin, 40 Milligramm Rosuvastatin. Das sind die Lipide und dann möchte ich aber schon noch auch darauf zurückkommen und das sind die allgemeinen Ziele der Therapie, die die Diabetesgesellschaft für alle, nicht nur für geriatrische Patienten, als oberstes Ziel hingestellt hat. Und das erste ist das Vermeiden von Akutkomplikationen. Wir wollen keine Hypo-, keine hyperglykämischen Spätschäden. Wir wollen als nächstes das Vermeiden von Spätkomplikationen, Herzinfarkt, Schlaganfall, Amputation. Wichtig ist, und das ist uns ganz wichtig, die Symptomfreiheit und der Erhalt und die Wiederherstellung der Lebensqualität besonders zu unterstreichen, natürlich bei geriatrischen Patienten. Und eins muss man auch wieder sagen, jeder Diabetestherapie ist eine lebenslange Lebensstilintervention, natürlich auch für den älteren Patienten, wobei hier ganz besonders wichtig ist, Gewichtsverlust sollen wir bei älteren Patienten natürlich auch nicht anstreben. Nun, ich komme schon zum Schluss. Der Schluss sind die Fragen. Die Fragen, hier eine Antwort ist richtig. Die Frage A, bei allen alten übergewichtigen Menschen mit Diabetes sollte eine Gewichtsreduktion angestrebt werden. Ein prognostisch wichtiger Faktor ist die körperliche Fitness. Für Sport ist es nie zu spät. Ältere Patientinnen mit Diabetes-Manifestation im Alter müssen aufgrund des höheren Risikos, das sie ja haben, möglichst niedrige HbA1c-Spiegel aufweisen. Bei der Diabetestherapie sind, weil wir sie so gut kennen, Sulfonylharnstoffe und Insulin zu bevorzugen und, wie auch immer, Adipositas stellt immer einen Grund für eine Gewichtsreduktion dar. Also die Antwort 2 ist richtig. Die Antwort D würde ich hier nicht unterschreiben, weil gerade diese zwei Substanzen doch Hypoglykämien machen und damit den Patienten gefährden. Vielen Dank.